Die deutsche Wirtschaft ist in Sachen Klimaschutz schon viel weiter als die Politik. Und dennoch, es braucht Gesetzgebung, wenn wir die Klimaziele wirklich erreichen wollen. Das sagt Katharina Reuter, Geschäftsführerin von Unternehmensgrün und Mitinitiatorin von Entrepreneurs for Future. Die Bewegung hat gerade einen Forderungskatalog an die Bundesregierung vorgelegt. Was steht drin? Darüber und über die starke Signalwirkung von Entrepreneurs for Future geht es in dieser Folge von Future Talks. Lasst uns über die Zukunft sprechen. Katharina, du bist Mitinitiatorin von Entrepreneurs for Future. Und wie seid ihr auf die Idee gekommen? Also Fridays for Future war schon da und dann habt ihr irgendwann euch zusammengesetzt und gesagt, Mensch, da müssen wir doch auch was machen. Wie war die Situation?
Fridays for Future war schon da und natürlich kamen auch immer mehr Unternehmen auf mich und auf andere zu, dass man sich doch auch engagieren will. Scientists for Future war da. Und dann stand sozusagen im Raum, wenn Lindner als nächstes auf die Idee kommt zu sagen, ja, aber die Profis aus der Wirtschaft, die kriegen das ja nicht hin mit dem Klimaschutz, dann brauchen wir eine Initiative, die da ist und die sagt, aber hallo, natürlich möchte die Wirtschaft mehr Klimaschutz umsetzen.
Und dann habt ihr es einfach gemacht oder wie muss ich mir denn das vorstellen, weil das ist ja auch ganz schön viel Arbeit.
Absolut. Und mir kommt sicherlich an der Stelle zugute, dass ich schon mal so ein Bündnis von lauter kleinen und mittelständischen Unternehmen sozusagen zusammengehalten und koordiniert habe. Das war die Initiative damals der Mittelständler gegen TTIP. Und das war jetzt in dem Fall tatsächlich so, dass wir gesagt haben, gut, das soll keine Verbandsinitiative sein. Das geht tatsächlich eben von den Unternehmerinnen und Unternehmern aus. Und trotzdem möchte man ja gerne zeigen, dass es die, ich sag jetzt mal, die Verbände oder die guten Akteure sind, die sich wirklich eben auch schon für klimafreundliches Wirtschaften einsetzen. Und deshalb gab es dann einen Kreis an Erstinitiatoren, die gesagt haben, wir sprechen unsere Unternehmerinnen und Unternehmer an und bringen sie da sozusagen zusammen.
Aber was ist genau euer Ziel? Also geht es in erster Linie darum, euch solidarisch zu zeigen mit Fridays for Future und die auch zu unterstützen oder habt ihr andere Ziele parallel?
Es ist zum einen die Unterstützung. Tatsächlich natürlich eben auch haben wir eine Checkliste auf der Homepage, wo man eben gucken kann, was kann ich als Unternehmen eigentlich machen. Und das fängt natürlich mit einer Spende für Fridays for Future an, weil die für alleine Boxenanlage auf den Protestumzügen eben auch immer natürlich finanzielle Mittel brauchen. Aber das geht eben bis hin zu dem Klimaschutzversprechen, was die unterzeichnenden Unternehmen geben. Also wo sie sich überlegen, okay, bis 2025, was kann ich liefern? Wo kann ich eben auch in meinem Unternehmen noch umsteuern? Und geht eben bis zu, dass wir das eben in die Politik tragen wollen und uns unter anderem in die aktuelle Debatte um CO2-Bepreisung jetzt einmischen, mit einem starken Signal, dass jetzt eben schon 1000 Unternehmen für eine CO2-Bepreisung einstehen und auch sagen, das wäre was, was zur Planungssicherheit beiträgt und außerdem ist es eine Notwendigkeit, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen.
Und ihr habt jetzt gerade auch einen eigenen Forderungskatalog veröffentlicht. Was steht da drin? Was sind eure Forderungen an die Politik? Ist der ja gerichtet?
Der ist an die Politik gerichtet. Und ich weiß gar nicht, ob wirklich man auf den ersten Blick erkennt, was für ein starkes Signal da drin steckt. Weil das sind 8 Forderungen, die eben nicht nur, also die Energiewende ist natürlich ein zentrales Feld, aber da steckt auch die Agrarwende drin und die Mobilitätswende und die Kreislaufwirtschaft. Das heißt, wir haben es tatsächlich geschafft, uns mit so vielen Akteuren, das ist schon echt ein Kunststück gewesen, uns mit so vielen Akteuren auf diesen Set von Forderungen zu einigen und tatsächlich eben auch so konkrete Punkte drin, wie Kerosinbesteuerung, wie Abschaffung klimaschädlicher Subventionen und würde das umgesetzt werden, schnellerer Kohleausstieg natürlich als von der Bundesregierung bisher vorgesehen, dann wären wir da einfach schon einen großen, großen Schritt weiter.
Wie muss man sich das denn jetzt als Laie vorstellen? Also an wen übergebt ihr diese Forderungen und was erwartet ihr an Reaktionen? Weil Fridays for Future ja eigentlich die ganze Zeit sagen, wir haben noch gar keine Reaktionen und wir ärgern uns halt schwarz, dass nichts passiert.
Da haben Fridays for Future auch total recht. Also das ist wirklich unglaublich, wie behäbig und langsam da bestimmte Mühlen mahlen. Ich war gerade heute auf einer Konferenz, wo eben der Bundesverband der deutschen Industrie auf die Frage, was sie denn jetzt konkret zum Thema CO2-Preis fordern, doch tatsächlich gesagt haben, ja, die Politik muss sich jetzt mal hinsetzen und das Ganze durchdenken. Und da liegt wirklich, das ist ein Riesenproblem, weil durchgedacht sind die ganzen Sachen. Es liegen zig Konzepte vor für die Einführung einer CO2-Steuer. Von daher, jetzt muss man mal machen, also dieses ins Handeln kommen. Mhm. Und da merken wir eben jetzt schon, alleine auch durch das Interesse der Medienvertreter heute, das ist dann einfach eine Stimme, die da nochmal einen neuen Impuls bringen kann, wenn man eben sagt, guckt mal, auch aus der Wirtschaft habt ihr da die Unterstützung und womit ja eben gerne die Industrie immer droht, ne? Es führt sofort zur Abwanderung der Industrie und zig Millionen Arbeitsplätze gehen verloren und so weiter. Da muss man eben auch mal Kirche im Dorf lassen und eben schauen, welches Potenzial an Arbeitsplätzen ja auch durch die Energiewende und die Mobilitätswende und so weiter entsteht.
Aber das heißt, ihr spielt es im Grunde über die Medien an die Bundesregierung und an die Politik sozusagen und übergebt jetzt nicht irgendein Formular, wo eure Forderungen draufstehen.
Was die Initiative so an nächsten Schritten vorhat, das sind wir jetzt eben gerade, das ist im Abstimmungsprozess. Wir haben jetzt alle 1000 unterzeichnenden Unternehmen angeschrieben und gefragt, okay, was würdet ihr euch als nächste Schritte von der Initiative eben auch konkret wünschen? Und da wäre zum Beispiel sowas wie Organisation eines parlamentarischen Abends auf jeden Fall auch mit dabei. Aber es kann auch sein, dass die größte Rückmeldung dann ist, ey, wir wollen uns untereinander vernetzen, organisiert regionale Meetups, ne, wo wir zusammenkommen können und dann gemeinsam in der Region was auf die Beine stellen. Das heißt, da wollen wir tatsächlich auch ein Stück weit gucken, was wollen denn die, die ja da jetzt unterschrieben haben, wie wollen die das voranbringen?
Du sagst, es sind jetzt gerade so 1000 Unternehmen, die unterschrieben haben. Das ist ja echt schon eine ganze Menge. Was sind das für Unternehmen? Also sind das alles kleinere, innovative Start-ups, die sich extrem mit Nachhaltigkeit beschäftigen? Oder sind da auch große Konzerne oder Unternehmen dabei, die wir vielleicht auch alle namentlich kennen?
Es ist auf jeden Fall die ganz große Mischung. Wir haben Großunternehmen wie Remondis oder Veolia. Wir haben klassische Mittelständler wie Werner und Merz, also Froschprodukte oder HIP oder die Badenova AG, die dann ja auch jeweils wirklich, ne, für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen. Wir haben natürlich viele Pioniere aus der Nachhaltigkeitswelt. Wir haben aber eben auch Hidden Champions aus dem Bereich Maschinenbau, zum Beispiel die Elobau GmbH oder aus dem Bereich IT, Tesla AG. Also man sieht, es ist wirklich ganz breit und auch branchenübergreifend. Und die Beteiligung der Startups freut uns natürlich trotzdem, weil wir daran eben auch sehen, jede vierte Gründung in Deutschland ist zurzeit eine grüne Gründung, eine nachhaltige Gründung. Das heißt, die denken Klimaschutz total schon mehr mit als die großen etablierten Unternehmen. Und deswegen verwundert es nicht, dass eben tatsächlich auch viele innovative Startups vertreten sind.
Was macht denn in deiner Definition ein Unternehmen nachhaltig oder wann handelt es nachhaltig?
Wir beziehen uns da einerseits auf die drei Säulen, also Ökonomie, Ökologie und Soziales. Und für uns ist aber tatsächlich eben auch immer, also jetzt für Katharina als Katharina und vielleicht für Katharina als Unternehmensgrün gesprochen, eben wichtig, dass das Kernprodukt nachhaltig ist. Also nicht, dass man eine hübsche CSR-Maßnahme, das grüne Mäntelchen drumherum hängt, sondern dass man tatsächlich guckt, okay, was ist mein Kernprodukt, meine Kerndienstleistung, wie kann ich die nachhaltig aufstellen?
Mir geht es ja momentan so, und da würde mich interessieren, wie du das erlebst oder wie du das siehst. Ich habe durch viele Gespräche, die ich führe oder Runden, die ich moderiere, das Gefühl, dass sich innerhalb der Wirtschaft schon extrem viel tut. Also dass auch so ein konkurrenzübergreifendes Denken stattfindet, dass Unternehmen sich zusammenschließen und sagen, wir machen was im Sinne der Nachhaltigkeit. Und ich habe auch das Gefühl, dass diese Initiativen deutlich schneller funktionieren, als wenn sie auf politische Bedingungen warten oder auf Gesetzgebung warten. Teilst du diesen Eindruck? Siehst du das auch so oder erlebst du das auch so?
Also ich sehe es einerseits ganz genauso wie du. Es ist extrem, die Wirtschaft ist viel weiter als die Politik, das zum einen. Aber, und natürlich bringen sie auch immer wieder freiwillig tolle Sachen voran, ne? Alleine irgendwie, wenn man an die Textilbranche und Fair Wear Foundation, diese Selbstverpflichtungen und so, die es wirklich ernst meinen, wenn man sich so Sachen anguckt, das ist toll. Aber was wir natürlich auch beobachten, ist, dass, wenn du willst, dass die ganze Wirtschaft umsteuert, dann brauchst du den politischen Hebel. Sonst bleibt es immer bei denen, ne, die vorausgehen, den Pionieren irgendwie hängen, die da aus eigener Motivation die Dinge anschieben. Und wenn du eben wirklich sagen willst, und das führt ja eigentlich zu unfairen Marktbedingungen, ne? Die zum Beispiel die Kleidung von VD ist doch im Regal teurer als die vom Mitbewerber, der sich nicht um Mensch und Natur und Umwelt schert. Und da müssen wir doch eben genau ran. Und da sind natürlich dann eben auch politische Rahmenbedingungen der Hebel.
Aber was glaubst du aus deiner langjährigen Erfahrung, gerade weil Fridays for Future ja jetzt auch immer wieder sagen, also es passiert halt einfach nichts. Wir üben Druck aus und wir müssen uns im Grunde nur dumme Sprüche anhören. Also was muss passieren, damit auch die Politik endlich mal so in die Gänge kommt, dass wir auch das Gefühl haben als Bürger oder als Unternehmer oder als was wir uns auch immer gerade sehen in Deutschland, dass wir das Gefühl haben, da passiert jetzt wirklich was Nennenswertes?
Also zum einen müssen Fridays for Future noch einen längeren Atem haben und durchhalten. Und auf der Pressekonferenz heute hat einer gesagt, ihr müsst noch weiter nerven. Und an der Stelle, es ist ja gar kein Nerven, es ist das Einfordern, dass endlich die Klimakrise als Klimakrise benannt wird und dass eben Schritte unternommen werden, um die deutschen Klimaziele doch noch einzuhalten. Also das heißt, das ist das Erste. Das muss noch weitergehen, dieser Druck. Das Zweite ist, dass wir, wenn wir uns jetzt eben sowas wie die Europawahl anschauen und andere Entscheidungen, das Thema Klimaschutz rückt wieder oben auf die Agenda. Und auch wenn sich zum Beispiel eben in der Großen Koalition die Dinge langsam bewegen, unsere Beobachtung gerade ist, es bewegt sich was. Zwar langsam, aber es bewegt sich was. Und
kannst du das an irgendwas festmachen, damit wir alle ein gutes Gefühl haben?
Die Umweltministerin, die Bundesumweltministerin hat heute gesagt, auf die Frage, wann denn die CO2-Bepreisung umgesetzt werden kann, hat sie klipp und klar gesagt, 2019 muss alles entschieden werden, also können wir 2020 CO2-Bepreisung umsetzen. Mhm. Und an der Stelle muss man immer sagen, natürlich ist jetzt auch ein CO2-Preis nicht das Allheilmittel und man darf die ganzen anderen Punkte, Abbau klimaschädlicher Subventionen und, schnellerer Kohleausstieg darf man sicherlich sozusagen dann nicht vergessen. Aber
es ist eine Aussage gegen all den Widerstand, ne?
Das wäre ein Riesenschritt gegen die Widerstände eben gerade aus CDU, CSU und natürlich auch FDP. Aber die sind ja gerade nicht in der Regierungsverantwortung.
Was sind denn die langfristigen Ziele, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass Fridays for Future irgendwann sagen könnte, erstmal theoretisch, wir müssen jetzt nicht mehr freitags auf die Straße, weil sich so viel jetzt schon in Bewegung gesetzt hat, dass wir das Streiken erstmal lassen können. Was würde das für Entrepreneurs for Future bedeuten? Also würdet ihr aus diesem tollen Zusammenschluss, den ihr da ja jetzt schon geschaffen habt, etwas ja, Langfristiges auch kreieren können, was Sinn macht?
Das wird sich zeigen, aber es ist auf jeden Fall super viel Interesse da und es trifft den Nerv, auch bei den Unternehmerinnen und Unternehmern. Und die spannende Frage, die ich an deine Frage noch anschließen würde, ist, was machen denn sozusagen die ganzen For-Future-Bewegungen, zum Beispiel dann jetzt eben nach der Europawahl? Weil es gibt die Scientists for Future, die Parents for Future, die Artists for Future, die Developers for Future, die Pädagogen for Future, Entrepreneurs for Future.
Ich glaube, es gibt sogar Kitas for Future.
Genau. Und das ist auf jeden Fall was, wo wir schon zusammengehockt haben und die Köpfe zusammengesteckt haben, weil auch daraus könnte natürlich nochmal eine enorme Kraft erwachsen, wenn man eben tatsächlich sagt, egal in welcher Position wir in dieser Gesellschaft stehen, ob als Eltern oder als Wissenschaftler oder als Unternehmerin, wir bringen eben auch gemeinsam Dinge voran. Aber das ist eben, ne, dazu ist es keine feste Verbandsstruktur oder irgendwas, wo man was jetzt ne, durchregieren könnte, sondern das sind dann tatsächlich Initiativen und engagierte Leute, die, ja, wo man, glaube ich, jetzt noch nicht sagen kann, wo das hingeht.
Vielleicht nochmal so ein Ausblick in die Zukunft gedacht. Also, was wäre so dein größtes Anliegen für die allernächste Zukunft? Also wäre das tatsächlich die CO2-Besteuerung, dass du sagst, das muss auf jeden Fall jetzt passieren und damit hätte sich für mich schon mal eine große Hürde irgendwie erfüllt? Oder sind es andere Dinge, die dir da durch den Kopf gehen?
Nein, absolut. Als erster Schritt ist das super wichtig. Und du weißt ja auch, eins meiner Herzensthemen ist dieses Thema wahre Preise. Weil wenn du den Dingen ihren wahren Preis gibst, dann kannst du damit eben auch lenken und steuern. Und so heißt die CO2-Steuer in der Schweiz ja zum Beispiel auch Lenkungsabgabe, ne? Weil die damit eben lenken und CO2-arme Produktionsprozesse und so weiter fördern, aber eben fossile Energieträger und so weiter nach hinten rutschen und du dann irgendwann vielleicht einen Kohleausstieg auch gar nicht gesetzlich festlegen musst, sondern der erledigt sich mit einem wirksamen und vernünftigen CO2, erledigt sich das von selbst. Die sind dann einfach auch ökonomisch nicht mehr tragbar, die Kohlekraftwerke. Und deswegen ist die CO2-Bepreisung tatsächlich als erster Schritt jetzt ganz wichtig, dass es endlich eingeführt wird.
Wenn ich da nochmal einhaken darf, also wenn man jetzt zum Beispiel ein Unternehmen sagt, ja toll, aber dann kostet mein Produkt mehr plötzlich und dann kauft es halt keiner mehr, entweder weil es keiner mehr will oder sich keiner mehr leisten kann. Also dahinter steht die Frage, was glaubst du, wo macht Nachhaltigkeit oder wann macht Nachhaltigkeit für ein Unternehmen eben auch ökonomisch Sinn? Weil das ist ja das, wovor immer alle so eine große Angst haben, dass es ökonomisch keinen Sinn macht, sondern dass man quasi nur so gut Mensch ist oder gut Unternehmen, aber dass es sich halt nicht rechnet.
Ja, die Debatte ist halt ein bisschen verkürzt. Also wenn man zum Beispiel davon ausgeht, dass wir sagen, wir starten ab 2020 mal mit einem CO2-Preis von 40 Euro je Tonne und gestalten das aber aufkommensneutral. Das heißt, wir lassen die anderen Steuern auf Energie, EEG-Umlage, Stromsteuer und so weiter, die streichen wir. Dann kostet das für die allermeisten eben keinen Cent mehr. Und sogar für viele einkommensschwache Haushalte oder eben auch Mittelständler, die würden dann wahrscheinlich durch diesen Wegfall der anderen Steuern da auch erstmal was einsparen. Und dann muss man eben diesen ansteigenden Pfad aufsteigen, das aufzeigen. Das bedeutet dann auch Planungssicherheit für die Unternehmen, dass sie wissen, okay, es fängt mit 40 Euro an und steigt dann im nächsten Jahr auf Summe X. Und wir müssen dahin kommen, das Umweltbundesamt beziffert die Kosten von einer Tonne CO2 mit 180 Euro. Das heißt, da muss man dann eben tatsächlich auch irgendwann hin, wenn man die Klimaschadenskosten und die Umweltschadenskosten von der Tonne CO2 einpreisen möchte. Und das passiert aber nicht von heute auf morgen, sondern es ist ein planbarer, sichtbarer Weg. Und weil ja jetzt auch in den Medien immer die ungedämmte Pendlerin, so das Stichwort ist so, oh Gott, was machen wir dann eigentlich mit denen, die sich Klimaschutz nicht leisten können? Es wird ja vielfach eben auch die Idee von einem Bürgergeld, Bürgerenergiegeld sozusagen diskutiert, dass man sagt, okay, das, was der Staat über die CO2-Steuer einnimmt, bekommt man zurück, beispielsweise eben an Weihnachten ausgezahlt. Die in der Schweiz zahlen das mit der Krankenversicherung wieder aus. Und dann können auch eben die Haushalte zum Beispiel Geld zurücklegen für den energiesparenderen Kühlschrank. Und also oder auch andere Geschichten für dann eben das Auto mit dem, was dann keinen Verbrennungsmotor mehr hat und so weiter. Und das fällt aber in der Diskussion natürlich oft hinten runter, dass die Konzepte ausarbeiten, diese Dinge schon mitdenken. Und auch Absolut. Die ganz energieintensive Industrie, die sozusagen heute schon Ausnahmen bekommt und die EEG-Umlage und so weiter nicht zahlen muss, natürlich wird es auch da weiter Ausnahmen geben. Es ist in keinem Interesse, Industrie irgendwie aus Deutschland zu vertreiben.
Nee, das kann ja in dem Interesse von niemandem sein.
Genau.
1000 Unternehmen haben unterschrieben. Gibt es noch irgendeinen Wunschkandidaten, wo du sagst, Mensch, wenn das Unternehmen noch unterschreiben würde, das hätte eine Signalwirkung?
Ja, Bosch hat ja gerade verkündet, dass es bis 2020. Ja, werden möchte. Also von daher, die stehen ganz oben auf der Liste der Wunschkandidaten.
So, liebe Leute von Bosch, das habt ihr gehört. Vielen Dank, Katharina, für das Gespräch.
Danke, Janine, hat mir Spaß gemacht.